Lob und Dank sei dem Herrn. Wir spüren, dass Gott uns nahe ist, dass er mit uns redet und dass unsere Herzen reagieren. Es gibt Menschen, deren Herzen die Antwort nicht haben auf das Reden Gottes. Aber wohl dem, der noch empfindet und innerlich mitgeht, wenn Gott redet. Und es steht geschrieben, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Welch eine Gnade und welch ein Vorrecht, dass Gott noch mit uns spricht. Uns allen wäre die Geduld schon längst ausgegangen. Aber Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Er will nicht, dass einer verloren gehe, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zubereitet werden und seine Herrlichkeit schauen. Die Verantwortung, das Wort Gottes gehört zu haben, ist sehr groß. Sehr groß. Menschen, die Gottes Wort nie gehört haben, werden, wenn sie das Ziel nicht erreicht hätten, den Schmerz nicht so empfinden, wie solche, die Gottes Wort oft gehört haben. Und ich musste so daran denken, wie alles abgekühlt, lau und träge geworden ist. Vielleicht empfinde ich das nur so, vielleicht auch andere. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wenn man da gesungen hat, bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Dann flossen die Tränen. Man war ergriffen. Mit den Worten war es nicht getan. Das Herz sprach mit. Es war nicht eine Glaubensidee, sondern eine Glaubenserfahrung, ein Erlebnis, das uns mit Gott verbunden hat. Ihr Lieben, in diese Gottverbundenheit müssen wir zurückkommen. Die Liebe Gottes muss einfach in dem gleichen Maß am Ende offenbar werden, wie sie am Anfang kundgetan worden ist. Und unser Herr sagte damals, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Ein zweiter Gedanke, der damit zusammenhängt und mir kam, war folgender. Wenn wir so von Herzen lieben könnten, wie manche von Herzen hassen können, dann wäre uns doch auch schon geholfen. Man spürt manchmal einen direkten Hass, der sich hineinsteigert ins Unendliche, ins Unmögliche. Sollte es nicht sein können, dass die Liebe Gottes in uns zunimmt, ohne deine Anstrengung, ohne meine Anstrengung, dass es Gottes Liebe in deinem und in meinem Herzen sein könnte. Und wie wir es oft betont haben, alles wird einmal aufgehört haben. Alle Gaben, alle Dienste, alles wird seinen Zweck erfüllt haben. Aber nach allem, sogar nach dem Ende, bleibt eins über, Und das ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist durch Erlösung und durch Vergebung, durch Gnade offenbar geworden. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Liebe Gottes ist nicht mit Argumenten, nicht mit Philosophie oder Theologie, sondern persönlich, in Person, in Jesus Christus offenbar geworden. Heute soll die Erlöserliebe in den Erlösten offenbar werden. Wir sind es doch, die von dieser Liebe erfasst. Wir sind es doch, die herausgeliebt worden sind. Und das alles müssen wir nicht nur theoretisch wissen. Es muss ein fester Bestandteil unseres geistlichen Lebens geworden sein. Wir kommen doch nicht zusammen, um einen Gottesdienst gewöhnlicher Art abzuhalten. Wir kommen zusammen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Wir möchten, dass er mit uns redet, und auch wir wollen ins Gespräch mit ihm kommen. Wie haben wir es gehört im Einleitungswort? Wo wäre ein Gott wie du? Gott ist heilig, sein Wort ist heilig, seine Wege sind heilig. Alles, was mit Gott zusammenhängt und von Gott kommt, kann nur heilig sein. Und wenn wir vor ihm bestehen wollen, müssen auch wir in der Wahrheit geheiligt werden. Nicht nach deiner und meiner Fassung, sondern so wie Gott es geplant und gedacht hat. Alles, was wir tun können, wird vor Gott nicht bestehen. Es muss göttlich getan sein. Nur dann kann es und wird es vor ihm bestehen. All unsere Gerechtigkeit, die wir ihm bringen, aufzählen und auf die wir weisen könnten, ist vor ihm wie ein besudeltes Gewand. So steht's im Worte Gottes geschrieben. Wir kommen zum Herrn, so wie wir sind, aber wir gehen nicht, so wie wir gekommen sind. Nach der Begegnung mit dem Herrn werden wir neue Menschen sein müssen. Und wir haben vor kurzem das Wort irgendwo betrachtet mit Jakob. Er rang mit dem Herrn und er wurde zu einem Israel. Er trug nicht nur den Namen, er hatte durchgerungen, er war durchgedrungen. Ihm war der Sieg von Gott geschenkt worden. Ihr Lieben, wir müssen durchringen und durchdringen zu der Glaubensgewissheit, zu dem direkten Erlebnis mit Gott. Nur ein frommer Schein oder ein gläubiges Gesicht wird keinen selig machen. Wir benötigen die Gnade Gottes, und sie ist für uns da, heute, heute, für dich und für mich. Gott tut Wunder, oben im Himmel und unten auf Erden. Und sein Weg mit seinem Volk ist ein heiliger Weg. Das haben wir erkannt. Seine Entscheidungen, seine Befehle, seine Verordnungen, sein Wort, alles ist heilig. Und Gott möchte, dass wir das alles in der rechten Einstellung und Ehrfurcht als heilig annehmen und entsprechend in seine Gegenwart kommen. Wenn wir heute in der gleichen Einstellung vor das Angesicht Gottes kommen, wie Menschen in der Vergangenheit kamen und Gott um etwas bitten, dann muss er an uns das Gleiche tun, was er in der Vergangenheit an denen getan hat, die zu ihm kamen. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Er ist dem Wandel der Zeiten nicht unterstellt. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit hochgelobt und hoch erhaben. Und dennoch neigt er sich bis zum Staube, von dem du und ich genommen wurden, und macht dann aus uns etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Manchmal könnten wir uns selber aufgeben und sagen, wir werden es doch nicht schaffen. Aber Gott kann uns nicht aufgeben. Er hat es schon geschafft. Es ist vollbracht. Und es steht in Psalm 2 geschrieben, fordere von mir die Heiden, und ich werde dir zum Erbe geben die Enden der Erde. Es ist eine Forderung, die Gott gestellt hat. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, sind alle, die je die Erlösung im Glauben annehmen würden, von Gott aus dem Bereich des Satans und des Todes herausgenommen worden. Gemäß der Schrift waren wir aus der Sicht Gottes in Christus. Wir haben mit ihm gelitten, wir sind mit ihm gestorben, wir wurden mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden und wir sind mit ihm in die himmlische Herrlichkeit versetzt worden. Dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen könnte, diese Glaubenswahrheiten als göttliche Realität hinzunehmen, damit sie zur Auswirkung in unserem Glaubensleben kommen könnten. Ich muss noch an gestern Abend denken, aber ich habe hier einige Zeilen von unserem geliebten Bruder Winkler. Er gab sie unserer teuren Schwester mit. Und es heißt hier, lieber Bruder Frank, bitte bete auch für mich, dass ich zur Braut Christi komm, dass ich auch voll des Geistes werde. Herzlichen Dank dafür. Ist das nicht unser aller Gebet, unser aller Wunsch, dazu zu gehören, nicht nur auf Erden Gottes Wort gehört zu haben, sondern zu der Gemeinde der Erstgeborenen zu gehören, die im Himmel angeschrieben sind, Söhne und Töchter Gottes, die dazu bestimmt worden sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Wir glauben daran, dass er uns helfen wird, dieses herrliche Ziel zu erreichen. Wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Wie sollte er, der begonnen hat, nicht auch vollenden? Er wird das alles aus Gnaden tun. Als Bruder Pisal von der Erhabenheit und Macht Gottes las und kurz ausführte, dass wir keinen Beweis erbringen müssen, denn Gott hat den lebendigen Beweis erbracht und er stellt alle mit ihren eigenen Theorien als Narren hin, weil die Theorie mit der Wirklichkeit Gottes ja nicht übereinstimmt. Hier heißt es zum Beispiel in Römer im 1. Kapitel von Vers 18, denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist in ihnen wohlbekannt. Gott selbst hat es ihnen ja kundgetan. Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Schon mit dem irdischen Auge kann man sehen, dass alle Dinge, die Gott ausgesprochen hat, Realität geworden sind. Er sprach und es geschah. Er gebot und es war da, im Himmel und auf Erden und im Meer. Alles geschah, wie Gott es sagte. Er sprach, es entstehe das Licht, genannt Sonne, es leuchte am Tage und es geschah so und ist heute noch so. Er sprach, es entstehe der Mond und die Sterne, damit sie die Nacht erhellen und es geschah so, ist heute noch so, wie er es damals gesagt hat. Er sprach, das Wasser versammle sich und das Meer bilde sich und das Trockene komme hervor. Er sprach und es geschah. Er gebot und es war da. Das Trockene wurde Erde genannt. Und er sprach, die Erde bringe hervor, und sie brachte hervor. Sie bringt noch heute hervor. Selbst unter denen, die Gott leugnen, die ihn gar nicht wahrhaben wollen. Aber auch der Gedanke war so kostbar, der schon während der Einleitung hier zum Ausdruck gebracht wurde. Gott ist nicht eine Sache, die wir machen, die wir tragen. Gott ist der, der uns gemacht hat und der uns trägt. Alles andere sind von Menschen gemachte Götzen, aus Holz und Stein und aus eigener Vorstellung gemacht. Wie dankbar können wir sein, dass sich Gott uns in seiner Gnade wirklich geoffenbart hat. Ihr Lieben, Gott möchte, dass die Dinge, die uns im zweiten Bereich, im Geistbereich zuteil geworden sind, jetzt in das Innerste hineindringen, nämlich in unsere Seele. Dass wir es nicht nur wissen, weil wir es gehört haben, sondern dass es ein Bestandteil unseres Wesens werden könnte. Nur so werden wir umgestaltet werden können in das Wesen und in das Bild Jesu Christi, unseres Herrn. Nur so werden wir uns einfügen lassen in den Leib des Herrn, damit er funktionsfähig werden kann. Ihr wisst ja, Gott hat einen Mund, Gott lebt ja, Gott kann reden, Gott kann schreiben, Gott ist ja der Allmächtige, der sich von Anfang an kundgetan hat. Wenn er aber auf Erden reden und wirken will, dann braucht er einen Leib. Er braucht etwas Lebendiges. Und das kann nur die Gemeinde des Herrn sein. Und da sagt Bruder Brenim, Gott hat seine ganze Fülle in Christus geoffenbart. Und Christus hat seine ganze Fülle in und durch die Gemeinde kundgetan. Das stimmt auch mit dem überein, was wir im Kolosserbrief lesen. Ich meine, es ist im Kolosserbrief, dass wir die ganze Fülle in ihm besitzen, der das Haupt jeder Macht und Herrschaft ist. Kolosser Kapitel 2 von Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Nicht nur, dass die ganze Fülle Gottes in Christus leibhaftig hier auf Erden offenbar geworden ist. Das war das Erste. Als Zweites soll diese Fülle Gottes in der Gemeinde, die durch Christus erkauft und so zu seinem Leib zusammengefügt wird, offenbar werden. Und es heißt hier so wunderbar, ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Bruder Geidert hat uns gestern Abend noch kurz vorgelesen und besonders unseren teuren Geschwistern, die den Ehebund miteinander eingegangen sind, von dem Kampf aus Epheser 6. Lasst uns durch dieses Wort folgende göttliche Tatsache zur Kenntnis nehmen. Jede Herrschaft und jede Macht und Gewalt, die irgendwo in dem Luftbereich herrschen mag, ist Christus schon unterordnet. Ich werde alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Psalm 110. Schon als Weissagung aus dem Alten Testament. Wenn wir als der Leib des Herrn diesen Gedanken in uns aufnehmen, unserem Herrn, unserem Haupt, Jesus Christus ist ja schon alles unterordnet worden und wir sind dem Haupt unterordnet. Also muss jede Macht, die von Gott besiegt wurde, auch von uns als besiegt betrachtet werden. Der Kampf, den wir zu führen haben, muss ein Glaubenskampf sein, aber der Glaube muss nicht vor dem Kampf stehen. Er muss den Überblick haben und wissen, dass am Kreuz auf Golgatha nicht nur gekämpft, sondern gesiegt. Dass unser Herr nicht nur gestorben, sondern dass er hinuntergefahren ist. Dass er den Tod, den Teufel und die Hölle alles besiegt und überwunden hat und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Das ist sehr wichtig. Wenn wir nämlich uns vor einem großen Kampf sehen, der noch gekämpft werden müsste, wo kämen wir dahin? Nein, so wie es damals mit David war, als die Philister und mit ihrem Goliath dem Volke Israel gegenübertraten Da hieß es, einer trete hervor und die Entscheidung soll dann fallen. Und es war Furcht unter allen Israeliten. Und plötzlich kam David, ihr Sohn aus dem Stamme Jesse oder Isai, welche Übersetzung man da nehmen mag. Und er hört all diese Lästerungen, all diese Herausforderungen. Und er sieht, wie allen die Knie schlottern. Er kann's nicht ertragen. Der Geist Christi, der Geist Gottes kommt über ihn. Und er sagt in seinem Herzen, dieser unbeschnittene Philister hat kein Recht, das Volk Gottes zu lästern und damit Gott hohn zu sprechen. So geht es nicht. Er wurde nur gesandt, um sich nach seinen Brüdern umzuschauen. Ich kenne den, von dem geschrieben steht, ich werde deinen Namen meinen Brüdern kundtun. Den Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Er ist zu uns gekommen. Wir standen machtlos dem Heer des Feindes gegenüber. Die Herausforderungen haben uns Mühe gemacht. Aber da kam einer, der Sohn Davids, unser Herr und König, unser Erlöser. Und er wusste, so geht's nicht. Hier muss abgerechnet werden, hier muss gekämpft werden. Wir alle unterlagen, wir hatten keine Chance, aber er kam, er unterlag nicht, er siegte. Er starb dem Leibe nach, aber war lebendig dem Geiste nach und hat uns allen den Sieg geschenkt. Es ist einfach notwendig, dass wir diese Dinge in der göttlichen Reihenfolge sehen und auch in dieser Ordnung, in der sie uns hinterlassen worden sind. Sonst verstehen wir gar nicht, was in 1. Johannes 5, in Vers 4 geschrieben steht. 1. Johannes 5, Vers 4. Das ist eins der gewaltigsten Worte. Aber es muss aus göttlicher Sicht verstanden werden. Nur so kann es zu einer lebendigen Realität in uns werden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat, unser Glaube. Aber unser Glaube ist doch nicht getrennt von Gott oder von der Erlösung oder von dem, was geschah. Unser Glaube ist doch an Gott gebunden, an Gottes Wort, an das Erlösungswerk. Und deshalb ist unser Glaube, der ja ein biblischer Glaube ist, zugleich die Siegesmacht, durch welche die Welt schon überwunden worden ist, nicht erst wird, sondern überwunden hat. Wann ist das geschehen? Am Kreuz auf Golgatha. Wann geschieht es in deinem Leben, wenn du durch göttliche Offenbarung unter dem Schall des Wortes der göttlichen Botschaft annehmen kannst? Das geschah für mich. Da hat der Herr meinen Platz eingenommen und sich mit Satan und mit aller Macht der Hölle auseinandergesetzt und hat den Sieg davongetragen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist die Siegesmacht, welche die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wie sieht unser Glaube aus? Worauf ist er gegründet? Er ist gegründet auf dem Worte Gottes. Es ist vollbracht. So rief unser Herr am Kreuz auf Golgatha aus. Und so wir glauben, Dass es vollbracht worden ist, können wir nicht anders, als diese Siegesmacht Gottes, die am Kreuz auf Golgatha und durch die Auferstehung offenbar geworden ist, dass sie auch in unserem Leben offenbar werden kann. Das ist die Verbindung zu diesem Worte hier aus Kolosser 2 von Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wenn wir dieses Wort ernst nehmen, und das müssen wir, dann ist uns geholfen. Ihr könnt ja, oder wir können noch gemeinsam von Vers 13 lesen, auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat, dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete, nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Es war nicht ein Sieg mit Hängen und Würgen, ein knapper Sieg, es war ein ganzer Sieg, ein totaler Sieg, ein Sieg Gottes. Es gibt nur einen, der allmächtig ist, nur einen, der das letzte Wort spricht, nur einen, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden ist. Und das ist unser Herr, den wir verherrlicht sehen möchten in der Gemeinde. Und wir müssen die rechte Einstellung zu ihm und seinem Wort haben und wissen, wozu Gott uns bestimmt hat. Und ich sage euch, wenn wir das Wort Gottes so empfangen würden, wie es geschehe, wenn wir den Herrn vor uns sähen und würden ihn reden hören, wenn wir sein Wort mit demselben Respekt, in der gleichen Ehrfurcht aufnehmen würden, als hörten wir ihn persönlich reden, welche Auswirkungen wären da in unserem Inneren? Was würde in dir und in mir vorgehen, wenn der Herr hier an meiner Statt stehen könnte und zu uns reden? Stellen wir uns das einmal vor. Und nun muss ich euch sagen, dass sich an seinem Worte überhaupt nichts geändert hat und nichts ändern kann. Ob er es durch Propheten oder durch Apostel aussprechen ließ, ob es im Alten oder Neuen Testament niedergeschrieben wurde. Der Geist Gottes ist gesandt worden, um das Wort Gottes, sofern es gepredigt wird, lebendig zu machen, in derselben Weise, wie es damals war, als es aus dem Munde Gottes erging. Und dann hat es die gleiche Wirkung, die gleiche Auswirkung. Und wir erleben, dass Gott sich als der Gegenwärtige bezeugen kann. Paulus hat noch im 2. Korinther Ähnliches gesagt, dass er nicht mit Worten von Weisheit kam, sondern mit der Beweisung des Geistes den Leuten das Wort vorgetragen hat. 2. Korinther, 3. Kapitel, hier werden diese Hinweise noch einmal deutlich gegeben. 2. Korinther, 3. Kapitel von Vers 3. Bei euch liegt es ja klar zutage, dass ihr ein Brief Christi seid, der von uns in seinem Dienst ausgefertigt ist, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Während das Wort vorgelesen wurde, hier auf Papier geschrieben und dann dem Volke übertragen und gebracht, schrieb der Geist Gottes mit und hat in die Herzen der Menschen, die das Wort glaubten, hineingeschrieben. Es war drin und kann nicht mehr hinausgenommen werden, ausgefertigt durch den Geist Gottes. Dieses geschriebene Wort war ursprünglich das gesprochene, lebendige Wort, und in dem Moment, wo es durch die Predigt gebracht wird, kommt alles wieder zum Leben hervor, weil der Geist dann das Wort nimmt und es in den Herzen derer, die es glauben, hineinschreibt. Und deshalb, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln von Stein, sondern auf Herzenstafeln von Fleisch. Ihr Lieben, wenn das mit uns allen geschehen könnte, dass jede Verheißung Gottes durch den Geist mitgeschrieben werden könnte, in dein Herz, in mein Herz, dass hier in uns das, was hier in diesem Buche geschrieben steht, auch hineingeschrieben wird durch denselben Geist Gottes, der auf den Propheten und auf den Aposteln ruhte, dann müssen dieselben Resultate, die gleichen Dinge müssen durch dasselbe Wort geschehen. Und es steht geschrieben im Johannesevangelium, im 1. Kapitel von unserem Herrn, dass alles durch ihn geworden ist, und zwar durch das Wort, und ohne ihn ist nichts geworden von allem, was ins Dasein gerufen worden ist. Gott tut alles gemäß seinem Worte. Und deshalb ist die Notwendigkeit gegeben, sein Wort seinem Volke zu bringen, ehe er sich unter den Seinen offenbaren kann, muss die göttliche Botschaft vorgetragen werden. Sie muss geglaubt werden. Und dann beginnt Gott zu wirken. Dann kommt Leben Gottes. Nicht Dinge, die wir machen, durch Rhythmus, durch Musik und ein wenig Atmosphäre. Nein, wir benötigen ein Brausen vom Himmel. Es muss vom Throne Gottes kommen, wenn es uns wieder zum Throne Gottes zurückbringen soll. Und das ist ja das Kostbare am Worte Gottes. Der Herr spricht, das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern das ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Aber immer wieder, ob im Alten oder Neuen Testament, gab es Nöte und Schwierigkeiten unter dem Volke Gottes. Dann kam ein Stillstand, dann kamen Notsituationen, aber Gott ist immer mit jeder Not und mit jeder Lage fertig geworden. Was immer gewesen sein mag, wenn man dann weiterliest, sieht man, dass der Herr den Sieg in seinem Volke davon getragen hat. Wenn wir kurz auf gestern Abend zurückkommen dürfen und vielleicht hier im Mose und in der Chronik nachlesen, eventuell zuerst in der Chronik. Wir haben ja gesehen, worum es hier ging. 1. Chronik 13 haben wir gestern gelesen. Ich möchte heute einen Vers aus 1. Chronik, dem 12. Kapitel lesen. 1. Chronik, 12. Kapitel, Vers 18. Hier steht, da rief Abisai, der Hauptmann der 30, von Begeisterung ergriffen aus, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, Sohn Isais. Heil, heil dir und heil denen, die es mit dir halten, denn dir hilft dein Gott. Darauf nahm David sie an und machte sie zu Anführern von Kriegsscharen. Was war es? Menschen kamen, die gar nicht zu diesem Stamm oder Volke gehörten. Aber in ihrem Herzen wussten sie, dass Gott eine Entscheidung getroffen hatte. Und es war in ihnen Anteil an dem zu haben, was Gott tun würde. Und voll innerer Begeisterung und Ergriffenheit riefen sie aus, dein sind wir, David. O, dass wir, die wir aus den Nationen kommen und nicht ursprünglich zum Volke Israel gehören, dass wir dem Sohne Davids, unserem Herrn, sagen könnten, dein sind wir, o Herr. Wir sind gekommen, um es mit dir zu halten, du Sohn Davids, heil, heil sei dir. Wir wissen, all diese Schattenbilder und prophetischen Aussprüche oder Bedeutungen des Alten Testaments weisen ja auf die Realität im Neuen Testament hin. Welch ein Trost muss das für David gewesen sein, der durch solche Tiefen hindurchgegangen war, von seinem eigenen Volk verkannt und verstoßen und abgelehnt. Und da kommen Männer, stellen sich auf seine Seite und sagen, wir halten es mit dir. Sie hatten erkannt, dass Gott ihn gerufen, dass Gott ihn gesegnet, dass Gott ihn gebraucht hat. Dein sind wir, David. O, sag es doch in deinem Herzen und meines. Herr, mein Erlöser, du Sohn Davids, ich bin dein für Zeit und Ewigkeit. Du kannst mit mir rechnen. Hier bin ich, nimm mich so hin, wie ich bin. Und dann wird in uns etwas vorgehen. Hier steht, heil, heil dir und heil denen, die es mit dir halten, denn dir hilft dein Gott. O, ihr Lieben, unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Seine Hilfe ist allumfassend. Und wenn wir es glauben können, dann wird unsere Hilfe nicht von den Bergen kommen, zu denen wir unsere Häupter erheben könnten. Wir schauen auch über die höchsten Berge hinweg zu dem, der sie geschaffen hat. Denn unsere Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das beweist seine Majestät, seine Kraft, seine Allmacht. Dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, Sohn Isais. Heil, heil dir und heil denen, die es mit dir halten. Denn dir hilft dein Gott. Ich möchte solch ein Mensch sein, der sagen könnte, mir hat mein Gott geholfen. Ihr Lieben, und wenn er uns hilft, dann ist uns geholfen.
Und wenn er uns segnet, dann sind wir gesegnet. Und wenn er sich uns offenbart, dann hat er sich uns geoffenbart. Dann kann es uns keiner mehr nehmen. Dir hilft dein Gott. Darauf nahm David sie an und machte sie zu Anführern von Kriegsscharen. Ihr Lieben, in diesem geistlichen Kampf können wir nur miteinander und nicht gegeneinander bestehen. Der Feind ist besiegt, er macht nur immer wieder seine Anläufe, aber bestehen können wir in diesem geistlichen Kampf nur, wenn wir zum Herrn und zueinander stehen, nicht einer den anderen aufhält, sondern dass wir einander Mut machen. Wenn jemand in der vordersten Reihe zu kämpfen hat, dass wir mal zu ihm kommen und sagen, hör mal, du kannst mit uns rechnen. Wir stehen im Gebet hinter dir. Möge Gott Heil und Sieg verleihen. Denn wenn Gott Heil und Sieg verleiht, dann doch nicht nur für einen, sondern für sein gesamtes Volk. Und darum geht es uns doch allen. Wir haben auch den Gedanken gestern gestreift, dass zur Zeit Sauls für die Bundeslade Gottes keine Verwendung war. Man hat sich nicht um sie gekümmert. Aber dann kam ein Mann nach dem Herzen Gottes und mit diesem Manne kam das Verlangen zurück, die Bundeslade unter das Volk Gottes zurückzubringen. Hier im Mose haben wir gestern gelesen und ich möchte aus 4. Mose, dem 16. Kapitel, kurz lesen. 4. Mose, Kapitel 16. Es ist die Einleitung zu dem, was dann später im 17. Kapitel ausgeführt und dann berichtet worden ist. Hier steht 4. Mose 16, zweiter Teil von Vers 4. Morgen, da wird der Herr kundtun, wer ihm angehört und wer geweiht ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er sich dann erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Welch ein wunderbares Wort. Als ich das heute hier so las oder vorher las, dann habe ich mir an den Rand geschrieben, Herr, heute, nicht morgen, sondern heute. Hier steht, morgen, da wird der Herr kundtun. Von gestern gesehen wäre das morgen ja schon wieder heute. Und ich habe mir gesagt, o Herr, lass es heute sein. Heute, wenn wir deine Stimme hören. Heute, wenn wir dir Glauben schenken und dein Wort als göttliche Verheißung in unser Herz hineinfällt, dann bestätige heute dein Wort. Lasst mich die Freiheit nehmen und dieses Wort morgen mit dem Wort heute irgendwie auswechseln. Damit werden wir der Schrift keine Gewalt antun, lediglich vergegenwärtigen, dass Gott nicht ein Gott der Zukunft, sondern der Gegenwart ist. Und heute sind wir vor ihm versammelt. Ich lese einfach, heute, da wird der Herr kundtun, wer ihm angehört und wer geweiht ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt, wen er sich dann erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Es steht geschrieben, nahet euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Und es steht geschrieben, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Gott hat Menschen auf Erden, die sich ihm nahen können. Unter dem vergossenen Blut des Lammes, als Versöhnte, als Erlöste, als mit Gott Verbundene. Und als solche dürfen wir heute hier versammelt sein. Heute soll offenbar werden, wer ihm angehört, wer ihm geweiht ist, wer sein Eigentum ist. Und wie es steht, wen er sich erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Halleluja, Preis sei Gott. Paulus schreibt, ihr wisst, dass ihr zu den Auserwählten gehört. Und wenn wir glauben, dass Gott uns nicht nur berufen, sondern auserwählt hat, lasst uns doch glauben, dass wir uns ihm dann auch nahen dürfen. Können wir das im Glauben fassen? Ihr Lieben, wir müssen aufwachen. Wir müssen mit dem Worte Gottes mitgehen. Der Geist Gottes muss mitschreiben können, die Worte, die wir aus diesem heiligen Gottesbuch lesen, sind Gottes Worte. Und der Geist Gottes möchte sie in den gläubigen Herzen mitschreiben, dass wir sie nachher nicht nur in unserem Kopfe oder Munde bewegen, sondern in unserem Herzen eingeschrieben tragen und wissen, dass Gott über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen. Und wenn dieses Wort nicht nur hier geschrieben oder gedruckt wurde, sondern durch den Geist Gottes in dein Herz hineingeschrieben worden ist und Gott dann darüber wacht, wird es dann nicht in deinem und in meinem Leben Erfüllung finden? Ist Gott nicht die ewige Wahrheit? Ist sein Wort hinfällig geworden? Hat sein Bund keine Gültigkeit mehr? Das sei ferne. Unser Gott ist wahrhaftig in all seinen Worten, gerecht in all seinem Tun. Heute oder morgen, was immer wir hier lesen wollen, da wird der Herr kundtun, wer ihm angehört. Ach, dass er es heute kundtun könnte. Und wie Bruder Brenhim in der einen Predigt sagt, wer daran glaubt, dass die Versöhnung und die Erlösung durch das Blut des Lammes geschah, der wird von Gott die Antwort bekommen durch den Heiligen Geist. Nicht deine und nicht meine Antwort, sondern die göttliche Antwort auf das göttliche Werk. Menschliches hat im Reiche Gottes überhaupt keinen Platz, sondern nur das göttliche. Morgen, da wird der Herr kundtun, wer ihm angehört und wer ihm geweiht ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt. Oh, dass Gott mir heute gestattet, mich ihm zu nahen, dass er es dir gestattet, dass wir alle im Glauben uns Gott nahen könnten. Aber, wie wir sehen werden noch gleich, es muss in der rechten Einstellung geschehen. An dem nächsten Tage gab es eine Anzahl, die haben sich Gott genaht, aber mit der verkehrten Einstellung in ihrem Herzen. Sie nahmen die Räucherpfannen und sie brachten sie vor Gott dar, aber in Auflehnung gegen Knechte Gottes. Und schon hat Gott das Urteil gesprochen. Da macht Gott nicht mit. Es gibt keine Möglichkeit, in die Gegenwart Gottes zu treten, im Gegeneinander, sondern nur im Miteinander und füreinander können wir vor das Angesicht Gottes kommen. Lasst mich lesen, was dann an dem nächsten Tag, an dem Morgen geschah. Und dieses Wort wird euch genauso erschüttern wie das von gestern Abend, 4. Mose, Kapitel 16. Hier lesen wir Vers 19, 4. Mose 16, Vers 19. Korah hatte aber die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes gegen sie versammelt. Stellt euch mal vor, er hat's gewagt, die ganze Gemeinde am Eingang zum Offenbarungszelt zu versammeln, gegen sie, gegen Mose und gegen Aaron. So geht's nicht. Jedes Versammeln in der Gegenwart Gottes wird zum Scheitern verurteilt sein und dem Gericht Gottes verfallen, wenn es im Gegensatz zu Knechten Gottes geschieht. Ich lese es noch einmal, damit wir den Zusammenhang verstehen. Korah hatte aber die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes gegen sie versammelt. Da erschien der ganzen Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn, und der Herr gab dem Mose und Aaron folgende Weisung: Sondert euch von dieser Gemeinde ab, so will ich sie in einem Augenblick vertilgen. Da warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und beteten: O Gott, du Herr über Leben und Tod, alles Fleisches willst du denn, wenn ein einziger Mann gesündigt hat, der ganzen Gemeinde zürnen? Da gebot der Herr dem Mose, befiehl der Gemeinde, sich aus der Umgebung der Wohnung Korahs, Datans und Abirams zu entfernen. Das war die göttliche Antwort. Einerseits haben sie es gewagt, ohne das Geheiß Gottes, die Gemeinde am Eingang zum Offenbarungszelt zu versammeln, gegen Mose und gegen Aaron. Aber diese beiden warfen sich schon hier auf ihr Angesicht und beteten zu Gott mit den Worten: O Gott, du Herr über Leben und Tod. Auch hier sehen wir schon die rechte Einstellung. Keine Diskussion, keine Debatten, sondern ein Gebet vor dem Angesicht Gottes. Die Gemeinde war mitgerissen worden. Sie kamen zusammen, aber gegen Mose und gegen Aaron. Was nützt eine Zusammenkunft, wenn sie gegen irgendjemanden gerichtet ist? Soll sich Gott da offenbaren? Soll er da erhören? Nein, das geht nicht, wenn wir vor dem Angesicht Gottes zusammenkommen, dann für Gott, miteinander. Nur so kann er sich uns offenbaren. O Gott, du Herr über Leben und Tod alles Fleisches, willst du denn, wenn ein einzelner Mann gesündigt hat, der ganzen Gemeinde zürnen? Nein, Gott kann nicht zürnen. Er lässt Gnade vor Recht ergehen und offenbart sich der Gemeinde, weil er sie herausgerufen, herausgeführt und so viel an sie gewandt hat. Aber der Befehl wurde hier gegeben und der ist nicht ohne Bedeutung. Hier steht geschrieben in Vers 23, da gebot der Herr dem Mose, befiehl der Gemeinde, sich aus der Umgebung der Wohnung Korahs, Datans und Abirams zu entfernen. Was war es? Nicht die Gemeinde hatte die Schuld, sondern diejenigen, die etwas sein wollten, die dem Mose den Vorwurf machten und sagten: Bist du allein hier? Sind wir nicht alle hier? Haben wir nicht das gleiche Recht, etwas zu tun? Ja, wenn Gott es gebietet, schon. Aber wenn Gott es nicht gebietet, was soll dann geschehen? Wann werden wir es lernen, zu begreifen, dass im Reiche Gottes alles durcheinander aufhören muss und dass die göttliche Ordnung ihren Platz finden muss und das in Kürze, ehe sich Gott wirklich offenbaren kann in all seiner Macht und Herrlichkeit? Ihr Gebot, der Herr die Mose, Befehl der Gemeinde. Heute würde jemand sagen, wer gibt dir das Recht dazu? Gott hat es hier selber gesagt und die Mose befohlen und geboten, dass sich alle aus der Umgebung der Wohnungen Koras, Datans und Abrahams entfernen. Was war's? Der Einfluss, der von dort ausging, war zum Schaden der ganzen Gemeinde. Und Gott konnte nicht gestatten, dass seine Gemeinde, die er mit großer Macht herausgeführt hat, jetzt unter diesem Einfluss in Brüche geht. Und deshalb gebot er der ganzen Gemeinde durch Mose, haltet euch fern, habt nichts zu tun mit denen, die die Unruhe hineingebracht haben. Hier lesen wir weiter in Vers 26. Da gab er der Gemeinde die Weisung, entfernt euch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts von dem an, was ihnen gehört, damit ihr nicht auch mit weggerafft werdet um all ihrer Sünden willen. Ein hartes Wort, ein ernstes Wort. Aber ich hab's nicht gesprochen und Mose auch nicht. Der Herr gebot es. Er kann nicht zuschauen, wie alles hin und her gezerrt wird. Hier war sogar gesagt worden und geboten worden, entfernt euch, ja, von den Zelten. Das Wort ja steht dabei, die Betonung, der Nachdruck, entfernt euch, ja, von den Zelten dieser gottlosen Männer. Waren sie gottlos? Nach unserer Sicht ganz bestimmt nicht. Sie gehörten zum Volke Gottes. Sie hatten leitende Stellungen. Sie waren Älteste. Sie haben mitgesprochen. Sie hatten Rechte, aber sie hatten auch Pflichten. Jeder Mensch, der Rechte hat, der hat auch Pflichten. Und die Pflicht vor Gott besteht darin, in den Schranken dessen zu bleiben, was Gott uns angewiesen hat. Und was unseres Amtes nicht ist, da schreibt das Wort Gottes, sollen wir unseren Vorwitz lassen. Entfernt euch, ja, von den Zelten dieser gottlosen Männer. Sie waren doch nicht gottlos. Sie haben Räucherpfannen in ihre Hände genommen. Sie gingen zum Altar. Sie haben Kohlen hineingetan. Sie haben das Volk am Eingang zum Offenbarungszelt zusammengerufen. Sie haben sie doch nicht in die Welt gerufen, sondern zum Eingang des Offenbarungszeltes. Ich sage euch, die Gottlosigkeit in der Welt ist nicht so schlimm für die Gemeinde, wie die Gottlosigkeit solcher Männer, die sich von Gott losgelöst haben und im Reiche Gottes eigene Sachen tun wollen. Das ist die gefährliche Gottlosigkeit, nicht die in der ganzen Welt, sondern die innerhalb der Gemeinde des lebendigen Gottes. Hier sind die Weisungen gegeben worden. Und es steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung und was alles dazu gehört, dass der Mensch Gottes vollkommen werde, zu allem guten Werk geschickt. Und rühret nichts von dem an, was ihnen gehört. Mögen das alle zu Herzen nehmen in diesen Tagen. Wir haben Gottes heiliges Wort in Reinheit empfangen. Und ich sage heute hier kristallklar, und wie es in der Heiligen Schrift selbst geschrieben steht, 7-mal geläutert. Da braucht niemand mehr zu läutern und keiner mehr zu sieben. Gottes Wort ist klar, kristallklar. Alle Unklarheiten sind nur in den Köpfen und in den Herzen der Menschen aber immer werden irgendwelche gebraucht, um das eine oder das andere zu tun, so wie Gott Menschen in der Gemeinde gebraucht und wie geschrieben steht, Gott hat in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Wozu? Damit die Gemeinde auferbaut werde und die Heiligen tüchtig gemacht werden zu dem Werke Gottes. Epheser Kapitel 4 von Vers 11. Dann schreibt aber Paulus, dass sich viele eingeschlichen haben und verderbliche Lehren überall einführen. Entweder schleichen wir uns ein oder wir sind gesetzt worden. Und wenn wir gesetzt worden sind, dann weiß Gott es und dann weiß es Gottes Volk. Dann braucht man keine Schleichwege. Dann kann man offen und klar verkünden und sagen, was Gott gesagt hat. Und das trifft noch bis in diese Zeit hinein. Ach, wie groß sind die Lektionen aus dem Worte Gottes. Wie viel Klarheit kommt uns aus der Heiligen Schrift. Halleluja, sei unserem Gott und Herrn für sein teures und heiliges Wort. Unser Gott ist ein großer Gott, ein herrlicher Gott, ein allmächtiger Gott. Und wie Mose und Aaron es taten, sie traten in den Riss. Aber dann hat Gott das Urteil gesprochen und der Gemeinde ist neu geholfen worden. So wollen auch wir dem Herrn vertrauen, in dem Wissen, er wird sich offenbaren. Noch einen Vers aus 4. Mose 17, Vers 19. Dann legte er sie im Offenbarungszelt vor der Gesetzeslade nieder, da, wo ich mich euch zu offenbaren pflege. Mose brachte die Sache, durch welche die Entscheidung herbeigeführt werden sollte, vor den Herrn, vor die Bundeslade, vor das Offenbarungszelt hin. Ihr Lieben, auch wir können nur das Gleiche tun. Wir können keine Entscheidung treffen. Wir können kein Urteil sprechen. Wir müssen uns alle selber dem Urteil Gottes stellen. Es gibt nur einen, der Gesetzgeber und Richter ist. Aber eins möge Gott uns schenken. Die klare Unterscheidung, wo Menschen zusammengerufen werden am Eingang zum Offenbarungszelt, um das Wort Gottes zu hören, verbunden mit Gott und verbunden miteinander, die da sagen können, wie diese Männer zu David damals gesagt haben, dein sind wir, David, und mit dir halten wir es, Sohn Isais. Heil, heil dir und heil denen, die es mit dir halten, denn dir hilft dein Gott. Darauf nahm David sie an und machte sie zu Anführern von Kriegsheeren. Also Männer, die sich um Männer Gottes versammeln, um Brüder, die vom Herrn gesetzt worden sind, sein Wort zu tragen. Das brauchen wir in dieser Zeit mehr denn je zuvor. Der große Kampf ist doch voll im Gange. Aber das Wort, das wir gehört haben, die Verheißungen, die wir aufgenommen haben, sie sind geschrieben worden. Möge doch jetzt die Zeit angebrochen sein, in der wir all die Worte Gottes nicht mehr mit unserem Verstande hören, sondern betend, glaubend hören, mit der inneren Zustimmung, dass wir alle mitgehen, dass der Geist Gottes ungehindert in unsere Herzen schreiben könnte, Zeile um Zeile, Verheißung um Verheißung, alles, was geschrieben steht. Und ich sage es noch einmal, wenn der Geist Gottes so mitschreiben kann unter der Predigt, wo uns das Wort lebendig gemacht wird, sollte er dann nicht über seinem Worte wachen, um es zu bestätigen? Aber dann steht es ja nicht nur hier, dann steht es hier im Herzen. Und dann wacht er über dir und über mir, weil sein Wort in dir und in mir ist, um sein Wort an dir, in dir und durch dich zu bestätigen. Das ist doch diese persönliche Verbindung und Beziehung zu Gott. Wer waren denn die Menschen, mit denen Gott Heilsgeschichte gemacht hat? Haben sie das Wort der Verheißung nur mit den Ohren gehört? Oder haben sie es im Herzen getragen und dann miterlebt? Wir könnten viele Beispiele jetzt nennen, von Abraham bis hin zu Maria und all denen, die Gottes Verheißungsworte getragen haben in ihrem Herzen. Und sie sahen den Tag Gottes, an dem jedes Wort, das der Herr gesprochen hatte, erfüllt wurde. Damals haben sie noch keine Bibel gehabt, konnten nicht lesen und nicht schreiben, aber sie konnten hören, sie konnten glauben, sie konnten Stille halten, sie stimmten mit Gott überein. Und da geschah es. Ihr Lieben, wir können alles so gut lesen, wir können so gut hören, wir können vielleicht noch besser reden, aber wo sind die Menschen, die Gottes Wort hören, Stille halten, die eine Beziehung zu Gott haben, die es hören, im Glauben annehmen und die Verbindung zum Herrn haben. Und der Geist Gottes schreibt und schreibt und schreibt, bis jedes Wort für diese Zeit in deinem und in meinem Herzen geschrieben steht. Und dann wird Gott es in der Gesamtheit erfüllen müssen. Aber nicht, wenn es nur hier steht. Es muss hier stehen durch den Geist. Damals schreibt Paulus, ihr seid ein Brief Christi durch den Geist Gottes ausgefertigt. Oh, dass Gott es uns schenken möchte, dass in diesen letzten Tagen eine Gemeinde hervorkommen könnte, in der das Wort Gottes nicht wie hier geschrieben steht. Diese Bibel haben alle Denominationen und alle Gemeinden. Aber die Gemeinde des Herrn, die hat das Wort im Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist, der dieses Wort inspiriert und gegeben hat. Das ist die Botschaft Gottes. Oh, lasst sie nicht an euch vorübergehen. Das ist das Reden des Herrn. Nicht zu unseren Köpfen, sondern zu unseren Herzen. Da soll's geschrieben stehen von heute an, dass Gott diesen Tag zu einem Tag machen könnte, der eine Wende bringt und der uns ihm näher bringt, damit er sich offenbaren kann. Oh, entschuldigt, aber mein Herz ist ergriffen. Das Kommen des Herrn ist nahe. Wir haben sein Wort und diskutieren darüber und sprechen darüber und streiten darüber. Wo und wann wird es im Herzen geschrieben, dass Gott darüber wachen könnte, um es zur Erfüllung zu bringen? Darum geht es doch in dieser Zeit. Der Herr möge uns helfen, aus Gnaden und mit uns, seinem gesamten Volke, auf der ganzen Erde. Und er allein kann die Entscheidung bringen und sagen, da ist mein Volk. Es hat mein Wort aufgenommen. Sie waren stille. Sie glaubten. Sie waren vor dem Eingang zum Offenbarungszelt versammelt. Nicht gegen jemand, sondern unter dem Schall des Wortes. Und der Geist kann mitschreiben, damit in uns getragen wird, was hier drin steht, damit der Herr sich offenbaren kann. Ihr Lieben, möge Gott es uns schenken. Es ist so ernst. Was nützt uns das hier geschriebene Wort, wenn es nicht hier im Herzen mitgeschrieben werden kann durch den Heiligen Geist? Er schenke es mir, er schenke es uns alle. Aus Gnade. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Herzen für deine Gnade. Wir preisen dich, Gott, wir preisen, denn nahe ist uns deine Gegenwart. Deine Wundertaten verkünden dich, o Herr. Wie sollten wir nicht auf das hören, was du zu uns redest? Herr, die Zeit wird kommen, wo du gerechtes Gericht halten wirst, Herr, wo alles offenbar werden wird, was in unseren Herzen und in unseren Gedanken ward, als du zu uns geredet hast.
O Herr,
mögen unsere Gedanken und unser Herz dir zugewandt sein. In dieser Stunde, an diesem Morgen, o Herr, denn du hast dein Wort in klarer Weise an uns alle gerichtet. O Herr, es kommt der Augenblick, es kommt die Zeit, wo du gerechtes Gericht halten wirst. Heute ist noch Gnadenzeit. Heute dürfen wir noch zu dir kommen, o Herr, weil du in Gnaden zu uns redest, in Liebesworten, Herr, sprichst uns an, o Gott, und willst, dass uns geholfen wird, dass wir zu dir kommen, so wie wir gerade sind, Herr. Wir vermögen uns nicht selbst zu helfen, aber du willst uns helfen, o Herr, wenn wir uns vor dir neigen, wenn wir uns vor dir beugen, wenn wir jedes Urteil ablegen, das in uns ist, o Gott, und uns dir zur Verfügung stellen und sagen, hier sind wir. Mach aus uns etwas, Herr, nach deinem Sinn, Herr. Nicht wie wir es meinen, Herr, wie wir es wollen, sondern wie du es haben willst, o Gott. Mache es in mir, o Herr. Mache es aus uns allen, Herr, in dieser Morgenstunde, Herr. Herr, es steht so wunderbar geschrieben. Wir preisen dich, Gott, wir preisen, denn nahe ist uns dein Name, nahe ist uns dein Heil, o Herr. In dieser Morgenstunde, deine Wundertaten verkünden dich, o Herr. Anbetung deinem Namen, Halleluja. Und du sprichst, wenn ich die Zeit gekommen erachte, dann halte ich gerechtes Gericht, o Herr. Wir haben es gesehen in deinen Worten, Herr, dass die Zeit gekommen war in jenen Tagen, wo du gerechtes Gericht gehalten hast, Herr. Mit denen, Herr, die sich auflehnten, Herr, gegen dich und gegen deine Knechte und gegen dein Vorhaben, Herr. Treuer Gott, du hast dich nicht geändert. Wir glauben deinen Worten, Herr, dass die Zeit gekommen sein wird, Herr, wo du gerechtes Gericht halten wirst. Herr, aber dein Volk, Herr, dein Volk möchte hören. Wir möchten dir glauben, Herr, und möchten uns dir öffnen, Herr, heute Morgen. Wir bitten dich, sei uns gnädig, wie schon gebeten wurde, und hilf uns, o Herr, schenk Gnade, dass all die Worte in unsere Herzen aufgeschrieben sind. O Gott, dass sie niemand mehr auslöschen kann, Herr, sondern dass wir sie aufgeschrieben haben und dass sie bleibend in uns sind, o Herr. Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung deinem wunderbaren Namen. Amen.